Die Presse.
Mein Name ist David Freudenthaler und Sie hören, was wichtig ist, den Nachrichtenpodcast der Presse. Am Ende war es dann doch relativ eindeutig. Am Donnerstag, kurz nach Mittag, haben die eben erst neu zusammengewürfelten EU-ParlamentarierInnen über die Kommissionspräsidentin abgestimmt. Wie zu erwarten, heißt die neue starke Frau Europas gleich wie die alte Ursula von der Leyen. Das Ergebnis war eindeutiger, als viele erwartet hätten. 401 Abgeordnete stimmten für, 284 gegen die Deutsche. Damit hat von der Leyen eine deutlich komfortablere Mehrheit als noch vor 5 Jahren. Da hat sie nur eine hauchdünne Mehrheit von 9 Stimmen bekommen. Obwohl von der Leyen nun als Kommissionspräsidentin der Europäischen Union wiedergewählt wurde, wird in Europa längst nicht alles beim Alten bleiben. Für ihre Mehrheit musste die CDU-Politikerin nämlich einige Kompromisse eingehen und von ihrem bisherigen Programm teils kräftig abrücken. Was ihre Wiederwahl nun für Europa bedeutet, welche Themen künftig höher gewichtet werden und warum der koalitionäre Kleinkrieg zwischen ÖVP und den Grünen Österreich womöglich einen wichtigen Kommissarsjob kosten könnte, darüber spreche ich jetzt mit meiner Kollegin Anna Gabriel aus dem Europaressort der Presse. Hallo Anna.
Hallo.
Anna, Ursula von der Leyen wurde also wieder zur Kommissionspräsidentin gewählt. Was bedeuten jetzt 5 weitere Jahre von der Leyen für Europa und für die ganze Welt?
Also ich glaube, dass ihr die sehr fragile geopolitische Lage, die wir ja beobachten können, sehr stark verholfen hat zu ihrer Wiederwahl, weil es vor allem die zentristischen Fraktionen im Europaparlament einfach jetzt auf Stabilität setzen. Sie wollten nicht dieses Chaos haben, dass man da jetzt eine Kommissionspräsidentin, die man kennt, die für Stabilität steht, nicht wählt und damit einen Prozess in Gang setzen, der dann einen völlig ungewissen Ausgang hat. Damit glaube ich, dass das für die nächsten 5 Jahre eben zum einen bedeutet, dass wir gut abschätzen können, in welche Richtung sich die Kommission außenpolitisch bewegt. Ursula von der Leyen hat eine sehr klare Position im Ukraine-Krieg immer vertreten. Wie wir ja wissen, ist der jetzige Ratsvorsitzende Viktor Orban kürzlich nach Moskau gereist. Das hat Ursula von der Leyen also in ihrer Rede vor dem Plenum des Europaparlaments sehr, sehr scharf kritisiert. Also ihre Position lässt da gar keine Zweifel aufkommen.
Jetzt, wo du Orban ansprichst, stellt sich schon die Frage, warum hat sie denn den ungarischen Premier jetzt dermaßen scharf kritisiert und ja eigentlich sogar zu einem Boykott der ungarischen Ratspräsidentschaft aufgerufen? War das auch politisches Kalkül jetzt im Vorfeld der Wahl?
Das war sicher auch politisches Kalkül, um zu zeigen, dass man da eben eine sehr harte, klare Linie vertritt und ein Großteil der zentristischen Parlamentarier kann das auch gutheißen. Wie viele ihrer Versprechen, die sie jetzt übrigens gemacht hat in ihrer politischen Agenda, die sie heute vorgestellt hat, natürlich Versprechen sind, die man eben macht vor so einer Wahl. Also es gibt da an jede politische Gruppierung gewisse Zugeständnisse. Wie wir wissen, es gibt schon mal an ihre eigene Fraktion hat sie Zugeständnisse gemacht im Bereich Klimapolitik. Da gab es immer die Forderung, sie ist dazu zu ambitioniert. Man soll es mehr auch auf die Bedürfnisse der Wirtschaft eingehen. Sie hat heute abermals versprochen, dass E-Fuels, also weiterhin, dass Autos, Neuwagen mit E-Fuels, also weiterhin produziert werden können, auch nach dem Jahr 2030, was ja ohnehin in diesem Gesetzespaket festgelegt ist. Aber das freut natürlich, dieses Geständnis freut natürlich jetzt nochmal die EVP-Abgeordneten ihrer eigenen Fraktion. Jetzt hat sie auch versprochen, sie will einen Wohnbaukommissar, also einen Kommissar für leistbares Wohnen in der nächsten Kommission ernennen. Das ist ein Zugeständnis an die Sozialdemokraten beispielsweise.
Also man kann schon sagen, sie reagiert auf die Entwicklungen in den letzten Jahren. Wohnbau haben wir ja gesehen, insbesondere in Österreich, dass das ja ein großes Wahlkampfthema auch ist.
Absolut, ja. Sie reagiert, sie hat auch den Bauern, es gab ja sehr, sehr große europaweite Bauernproteste, sie hat auch den Bauern Zugeständnisse gemacht. Aber es gibt eben auch dieses große Ziel, jetzt in der nächsten Legislaturperiode endlich den Migrationspakt, der ja festgezurrt wurde, auch umzusetzen. Die Mitgliedstaaten haben jetzt 2 Jahre Zeit, das zu tun. Auch da möchte Ursula von der Leyen sehr stark dahinter sein, dass also endlich hier Nägel mit Köpfen gemacht wird, dass das sozusagen nicht nur ein Vorhaben ist, das auf dem Papier existiert, sondern das auch in die Realität umgesetzt wird. Auch Schengen hat sie angesprochen mit einem kleinen Seitenhieb auf Österreich, weil Österreich ja nach wie vor hier sein Veto aufrechterhält, Bulgarien und Rumänien den kompletten Schengen-Beitritt zu gewähren.
Weil du aber auch den Migrationspakt angesprochen hast, das Thema ist ja irgendwie schon seit Jahren ein ja doch leidiges Thema in Europa. Jetzt hat die EU-Kommission schon einen immer restriktiveren Kurs auch angeschlagen. Kannst du vielleicht noch mal ganz kurz zusammenfassen, was denn jetzt die Umsetzung dieses Migrationspaktes bedeuten würde?
Ja, also die Kommission selbst hat einen Vorschlag ja schon vor längerer Zeit gemacht. Das war im Jahr 2020. Zwischen den Mitgliedstaaten gab es dann jahrelange Diskussionen, wie wir wissen, über dieses Gesetzespaket, das aus mehreren Teilen besteht. Die Umsetzung würde zum einen bedeuten, dass an den Außengrenzen Hotspots installiert würden, wo Menschen, die aus Ländern kommen, wo die Anerkennungsquote in der EU sehr gering ist, festgehalten werden würden für die Dauer ihres Asylverfahrens. Und das würde auch bedeuten, dass diese Menschen bei einem negativen Bescheid sehr schnell wieder in die Herkunftsländer abgeschoben werden würden. Es gibt einen sogenannten Solidaritätsmechanismus. Es gibt das Vorhaben, Menschen, die einen positiven Asylbescheid haben, einigermaßen gleichberechtigt auf die EU-Länder zu verteilen.
Allerdings, das hat bisher auch nicht funktioniert.
Wie wir wissen, hat das bisher nicht funktioniert. Daher ist es auch möglich, sollte man sich als Mitgliedstaat nicht an dieser Verteilung beteiligen wollen, dann finanzielle oder Sachhilfe zu leisten für besonders stark betroffene Mitgliedstaaten, die halt mit sehr vielen Flüchtlingen konfrontiert sind. Eine wichtige Strategie in der ganzen Migrationsthematik ist ja auch, und das hat von der Leyen auch, da ist von der Leyen auch sehr stark dahinter, um auch der italienischen Regierungschefin Meloni zuvorzukommen, ist hier mit Drittstaaten Migrationsabkommen zu schließen. Wir haben das gesehen, es gibt milliardenschwere solche Abkommen mit Ägypten, mit dem Libanon, mit Tunesien beispielsweise. Also das ist auch so eine Strategie, die da dahinter steht. Wir versuchen uns so das Thema so ein bisschen vom Leib zu halten. Allerdings alternativlos, solange der Migrationspakt noch nicht umgesetzt ist, muss man auch sagen.
Jetzt hat von der Leyen im Vorfeld auch gesagt, sie wolle eine wahre europäische Verteidigungsunion aufbauen. Was meinen Sie denn damit?
Also es ist jetzt mal, sie möchte die europäische Rüstungsindustrie stärken. Sie möchte einen eigenen Kommissar für Verteidigung auch installieren. Das möchte sie, um hier so ein bisschen auch zu zeigen, also Europa ist auch auf diesem Gebiet nicht, also rückt er nicht völlig hinter anderen Mitbewerbern. Aber ich glaube, ein wichtiges Thema wird für sie auch sein, die innere Sicherheit. Also man will hier auch Europol beispielsweise aufstocken, verdoppeln sogar, die Kriminalität in Europa zurückdrängen. All das sind Themen, die auf ihrer Agenda ganz oben stehen.
Generell dürfte es außenpolitisch eine heiße zweite Amtszeit für von der Leyen werden. Jetzt wissen wir, der Krieg in der Ukraine tobt nach wie vor. In den USA schickt sich Donald Trump an, ein zweites Mal Präsident zu werden. Was heißt denn das auch für die europäische Außenpolitik dann für von der Leyen?
Ja, das wird natürlich für sie wieder eine, muss man sagen, weil ihre erste Amtszeit war ja schon geprägt von Krisen. Also Europa ist ja sozusagen von einer Krise in die nächste gestolpert. Zu Beginn der Amtszeit war es Covid, wo man gemerkt hat, sie ist noch etwas unsicher in ihrem Amt. Sie ist dann im Laufe ihrer Amtszeit immer sicherer geworden. Sie hat, wie gesagt, im Ukraine-Krieg sehr schnell sehr klare Worte gefunden und auch die Mitgliedstaaten zu Beginn hinter sich vereint. Ungarn ist dann in den darauffolgenden Monaten und Jahren ausgeschert. Aber da hat Europa ein sehr geeintes Bild abgegeben. Es wird für sie weiterhin außenpolitisch natürlich jetzt abhängig vom Ausgang der Wahl in den USA und der Situation in Nahost sowie natürlich in Russland und der Ukraine weiterhin sehr, sehr herausfordernde Zeiten geben. Aber sie hat jetzt mit Kaja Kallas als Außenbeauftragter da auch eine sehr starke, erfahrene Frau an ihrer Seite, die die Außenpolitik der EU auch lenken soll in den kommenden Jahren.
Ja. Du sagst das, starke Frau an ihrer Seite. Lass uns jetzt noch ganz schnell über Personalia sprechen. Das ist nämlich mein Stichwort. Da ist auffällig, dass wichtige Positionen in Frauenhand sind. Du hast jetzt Kallas angesprochen, dann die Malteserin Roberta Metsola wurde als Parlamentspräsidentin wiedergewählt, eben von der Leyen als Kommissionspräsidentin. Das freut nicht jeden. Harte, mitunter sexistische Kritik gab es daran, etwa vom FPÖ-Delegationsleiter im EU-Parlament von Harald Wilimski, der sagte Folgendes.
Dieses politische Hexentrio, ja, Metsola, von der Leyen und Lagarde für die Europäische Zentralbank, ist aus meiner Sicht eine Gruppe, die diesen Kontinent in den Abgrund Zug um Zug führt und wir werden sie die Peitsche spüren lassen.
Ein politisches Hexentrio also, dass man die Peitsche spüren lassen soll. Was sagst du denn dazu?
Also ich weiß eigentlich nicht, was ich dazu sagen soll. Ich glaube, das sind so, wie wir wissen, da waren die FPÖ-Kameras on air, wie er das gesagt hat. Das sind so Schlagworte für die eigene Klientel, wo man sich da wieder versucht, irgendwie ja an den Vordergrund zu drängen. Gelingt ja auch recht gut, muss man sagen. Das Hexentrio ist heute in aller Munde. Aber ich finde das natürlich selbstredend sehr gut, dass da viele, viele Frauen jetzt in Führungspositionen kommen, immer mehr. Und auch wirklich starke Frauen, Frauen, die fachlich sehr, sehr versiert sind. Also für mich ist das etwas, das ja eine Selbstverständlichkeit eigentlich sein sollte und nicht etwas, das extra kommentiert werden sollte und schon gar nicht auf diese Art und Weise.
Jetzt wird ja generell gerade um EU-Spitzenjobs gerungen. Da versucht jedes Land für sich einen guten Kommissionskommissarsjob herauszuholen. In Österreich scheint da eine baldige Nominierung aber irgendwie an den Streitereien innerhalb der Bundesregierung zu scheitern. Die ÖVP will Finanzminister Magnus Brunner da ins Rennen schicken. Grüne und Neos wollen den ehemaligen ÖVP-Mandatar Ottmar Karas, den die ÖVP wiederum nicht will. Und zuletzt wurde auch noch die grüne Klimaministerin Leonore Gewessler ins Spiel gebracht. Wie geht's denn da jetzt weiter?
Ja, also bisschen schwierig, das Bild, das Österreich da jetzt abgibt. Man muss ja dazu sagen, circa die Hälfte der Kommissare der künftigen EU-Kommission steht schon fest. Es sind da einige Schwergewichte dabei. Neben Kallas sind es die Kommissare, beispielsweise Dombrovskis und Šefčovič, die schon lange dabei sind, sehr erfahren sind und die sicher wieder mit sehr herausfordernden, wichtigen Ressorts von der Leyen betraut werden. Die Gefahr ist natürlich, wie Ex-EU-Kommissar Franz Fischler auch schon gesagt hat, dass man, wenn man jetzt zu lange mit der Nominierung eines Kommissars, einer Kommissarin wartet, dass man dann mit einem eher unwichtigen Ressort bedacht wird. Und dann kommt noch dazu, dass von der Leyen mindestens die Hälfte ihres Kollegiums mit Frauen besetzen will. Sprich, wenn Österreich jetzt einen Mann nominiert, sind die Chancen für ein wichtiges Portfolio noch geringer. Wobei die Bitte von der Leyen auch war, diesmal zwei Personalvorschläge zu machen. Wann sich Grün und ÖVP darauf einigen, ist unklar. Die Stimmung in der Regierung ist sehr schlecht, wie wir wissen im Moment. Und Nehammer hat ja auch gesagt, die Zeit drängt nicht. Das stimmt. Es ist noch, kann sich noch da bis nach dem Sommer einigen. Aber wie wir wissen, ist auch in Österreich jetzt Wahlkampf. Und ich glaube nicht, dass es in den nächsten Wochen einfacher wird, sich auf einen Kandidaten und eine Kandidatin hier zu einigen. Ja, und es muss einen einstimmigen Ministerratsbeschluss geben. Und dann im Hauptausschuss eine Zustimmung. Also es ist noch ein recht weiter Weg.
Ein weiter Weg und gerade eben in Vorwahlkampfzeiten.
Richtig, ja.
Nicht so einfach.
Richtig.
Ja. Liebe Anna, ich danke dir für deine Einschätzungen.
Danke dir.
Von uns war es das für heute. Alle Analysen rund um die Wiederwahl von Ursula von der Leyen verlinke ich Ihnen gleich noch in den Shownotes. Und natürlich lesen Sie all das auch in unserer gedruckten Zeitung. Anna Gabriel und ich, David Freudenthaler, sagen Danke fürs Zuhören. Ciao und auf bald.